zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Bilanz, Gold, Staub und Dreck.
Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Arne Krasting von Zeitreisen
und Else Edelstahl von Bohème Sauvage
nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän,
verrucht,
frivol,
radikal,
modern
und bittersüß.
Tanzt mit uns auf den Vulkan.
Ja, herzlich willkommen zu unserem allerersten Live-Podcast hier von Goldstaub. Wir freuen uns sehr, dass ihr in so einer kleinen exklusiven Runde hierher gekommen seid und uns zuhören möchtet.
Ja,
und
wir sind heute ausnahmsweise mal nicht auf dem Goldstaub-Sofa bei Fräulein Edelstahl in ihrem Boudoir, sondern ja, in den Räumen von Madame Tussaud.
Ja, wir befinden uns hier in den neuen Babylon-Berlin-Räumen von Madame Tussaud. Und die eigentlich offizielle feierliche Eröffnung ist ja erst übermorgen. Das heißt, wir haben hier das Privileg, als erste Gäste diese Räume bestaunen zu dürfen und diese wundervollen Figuren. Ja, und wir haben uns ja auch kennengelernt bei einer ähnlichen Situation. Erinnerst du dich?
Genau, das war vor 3 Jahren gewesen.
Wobei kennengelernt nicht, aber die Podcast-Idee entstand
vor 3 Jahren. Die ist damals geboren, ja, bei einem Livestream, es war Corona.
Genau, und da waren wir eingeladen vom Metropolis Stummfilmorchester im Theater im Delphi einen Livestream zu moderieren. Und da hinten klopft es übrigens ab und zu mal, liebe Hörerinnen, auch falls ihr das hört, das ist hier installiert. Da ist eine Tür und dahinter verbirgt sich irgendetwas Spannendes. Das werden wir vielleicht noch rausfinden im Laufe des Abends.
Bisher hat sich die Tür noch nicht öffnen lassen.
Gereon Rath steht davor und schaut sehr ernsthaft hier zu uns rüber.
Sehr kritisch. Ja, wir müssen natürlich sagen, wir sind ja live mit euch, aber wir zeichnen das Ganze auf. Also jedes
Geräusch, also alles wird mit aufgezeichnet und eventuell später rausgeschnitten oder auch nicht, je nachdem.
Jedes Räuspern, jedes Jubeln, jedes Klopfen, jedes Klatschen. Also wenn ihr noch jemanden grüßen wollt in Buxtehude oder sonst wo, ihr könnt es machen, aber wir wissen nicht, ob wir es drin lassen werden. Ja, also Delphi, das war das Stummfilmorchester, wo wir dann eben gefragt wurden,
unabhängig voneinander. Und an dem Abend weiß ich noch, wie wir draußen standen und ich hatte die Idee eines 20-Jahre-Podcasts irgendwie schon mal in meinem Kopf gehabt. Und dann kam mir die zündende Idee, Arne zu fragen, Arne, sag mal, hast du nicht Lust, mit mir einen 20-Jahre-Podcast zu starten?
Ich hatte.
Naja, erstmal warst du so ein bisschen nachdenklich. Also ich glaube, du musstest dir das erstmal auf der Zunge zergehen lassen.
Das war ein bisschen gepokert.
Ja, das ging dann recht schnell, haben wir uns getroffen und dann haben wir ziemlich schnell losgelegt und ich muss sagen, es ist eine, wie hast du es vorhin gesagt?
Ich habe gesagt harmonisch, aber...
Ja. Naja, also wir haben uns noch nie gestritten, also wir hatten noch nie Uneinigkeiten.
Also das kannst du so nicht sagen, Else, das ist ganz... Nein, also tatsächlich, wir haben jetzt 38 Folgen, das ist die 39. und bisher hat es ganz gut funktioniert. Ja, und hier waren wir auch schon mal gewesen.
Genau, ja, da war in der ersten Etage, gleich im Eingang, wurde die neue 20er-Jahre-Welt eröffnet. Und da ist es auf jeden Fall Arne ziemlich warm geworden ums Herz. Mhm. Was hast du da gesehen?
Ich habe Josephine Baker gesehen und wer mich kennt, weiß, wie sehr ich sie schätze, verehre.
Vergöttern.
Fast vergöttere. Sie wurde für uns enthüllt. Und ich weiß nur, wie Fotos gemacht wurden von Herrn Schwucho, der ja auch sitzt, herzlich willkommen, die dann für viel, viel Furore gesorgt haben.
Und eine Figur hatte an dem Abend noch gefehlt, die aber jetzt da ist, nämlich Max Schmeling, den kann man jetzt mittlerweile auch bewundern unten in dem 20-Jahre-Bereich.
Genau.
Und jetzt habe ich noch eine Frage, Arne. Wir sind ja hier mitten unter den Linden. Mhm. Was war denn hier früher eigentlich für ein Gebäude?
Es ist ja in diesem Teil der Linden relativ wenig übrig geblieben von historischen Gebäuden. Hier direkt stand das ehemalige Innenministerium, also schon zu preußischen oder zu königlichen Zeiten, dann zu kaiserlichen Zeiten. 1919 ist man dann weitergezogen, dahinter war die Kriegsakademie. Also hier waren wir dicht dran an der Wilhelmstraße, der Straße der Macht. Insofern waren das hier sehr viele politische Institutionen, die hier waren.
Gut, aber jetzt kommen wir zu unserem Thema.
Babylon Berlin, Staffel 4, ein bildgewaltiges Panorama der Weimarer Republik mit Licht- und Schattenseiten, wie auch bei uns Goldstaub, wo wir Gold und Staub thematisieren. Gibt es eigentlich im Raum jemanden, der Babylon Berlin nicht gesehen hat?
Niemanden.
Gut, mein so. Vater traut sich nicht, sich zu melden, aber... Die vierte Staffel haben wir vor einem Jahr geschaut. Das war ein wahnsinniges Erlebnis.
Genau, wir waren im Delphi-Kino in der Kantstraße eingeladen zum Crew-Screening, nennt sich das, glaube ich. Ja. Wo einfach wirklich alle Mitwirkenden, also sprich Schauspieler, die Regisseure natürlich, alle Kameraleute, also alle, die da irgendwas mit dieser Serie zu tun hatten, zusammen zum ersten Mal die gesamte Staffel gesehen haben an einem Samstag und Sonntag. Sonntag, jeweils 6 Stunden mit Pausen und Party danach. Also das war ein phänomenales Erlebnis.
Ja, und die Stimmung war grandios. Man hat so gemerkt, weil wirklich, sie haben es alle noch nicht gesehen. Da gab es dann manchmal auch Johlen und Beifall, Applaus. Und am Ende waren wir alle erschöpft und glücklich. Aber warum waren wir eigentlich da, Else?
Ja, wir haben ja auch mitgewirkt, so ein ganz klein wenig am Rande.
Wir durften auch durchs Bild laufen. Mhm,
aber dazu erzählen wir später mehr.
Für mich hat ja wirklich Babylon Berlin so ein bisschen mein Leben geändert, muss ich sagen. Also ich mache, das wissen die meisten hier, mache die offizielle Babylon Berlin Tour. Und ja, es ist wirklich seitdem bei mir vieles anders. Und deshalb bin ich sehr dankbar der Produktion, den Regisseuren, dass wir irgendwie Teil dieser Familie sein dürfen. Und ja. Du, bei dir hat sich ja wahrscheinlich auch für die Bohème...
Ja, genau. Also die Bohème Sauvage, die ist ja schon seit fast 18 Jahren veranstaltet, hat natürlich dadurch nochmal einen neuen Schwung an neuen Gästen bekommen. Hm. Also es hat sich alles nochmal ein bisschen erneuert und aufgebauscht. Und für mich war auch sehr interessant, weil ich mich ja auch mit der Zeit und so weiter schon sehr, sehr lange beschäftige und auseinandersetze, durch die Serie nochmal so eine ganz neue Perspektive und Herangehensweise an die Zeit. Klar, es ist natürlich eine fiktive Krimi-Geschichte, aber es wird extrem viel von der Zeit transportiert. Und das war für mich auch sehr, sehr spannend, nochmal aus dieser Perspektive so betrachten zu dürfen. Genau, und jetzt müssen wir natürlich noch erwähnen, ganz wichtig für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, die vierte Staffel startet in der Mediathek von der ARD am 29. September und am 1. Oktober dann auch bei den heimischen Fernsehempfängern. Fernsehempfängern, ganz genau. Gut.
Ja, und wir haben einen Gast, der uns wie kein anderer etwas über die vierte Staffel erzählen kann.
Er ist in München geboren.
Hat dann in Berlin unter anderem Geschichte studiert. Also wir sind quasi Kollegen, bevor er sich dann dem Film zugewandt hat.
Und er hat auch vor 20 Jahren bereits einen Film gedreht, nämlich, vielleicht erinnert ihr euch, Wem nützt die Liebe in Gedanken, der auch ebenfalls in den 20er Jahren spielte und über die Steglitzer Schülertragödie, von der Steglitzer Schülertragödie handelt.
Aber vor sehr allem, er hat zusammen mit Tom Dickwer und Henk von Hartlöchen das Drehbuch geschrieben, Regie geführt für Babylon Berlin. Er ist einer der Macher von Babylon Berlin. Begrüßen mit einem tosen Applaus.
Achim von Borries.
Achim von Borries.
So bin ich noch nie angekündigt worden.
Das wollte ich, dass du das sagst. Ja, schön. Also mit Geschichtsstudium, das hatte ich dann tatsächlich erst neulich recherchiert oder rausgefunden. Wie lange warst du denn da und hast du das auch zu Ende gebracht?
Nein, das habe ich nicht zu Ende gebracht. Als ich wollte nach dem Abitur tatsächlich Film studieren und dann wurde ich für zu jung befunden und zurückgewiesen an den Filmhochschulen und das war 1989. Wo sollte ich, hätte ich hingehen sollen, wenn nicht nach Berlin? Und dann habe ich Geschichte und Politik und Philosophie an der FU studiert und ich habe diese Zwischenprüfung aber noch gemacht und dann bin ich an der Filmhochschule genommen worden und ja. So.
Und hattest du dich denn da auch schon mit den 20er Jahren beschäftigt so ein bisschen oder kam das erst später?
Ehrlich gesagt kam das später, naheliegend eher Drittes Reich und 50er Jahre und so weiter, damit hatte ich mich beschäftigt. Aber nee, die 20er, die waren ja jahrzehntelang unterbelichtet, das muss man einfach absolut so sagen. Es war eine Zeit, die zu Recht im Schatten stand von der Tragödie danach. Und Und irgendwie hat es wahrscheinlich erstmal eine Enkelgeneration wie unsere, also meine und Toms und eure und so weiter gebraucht, um da nochmal einen anderen Blick drauf zu werfen irgendwie und, mhm. und die hervorzuholen und zu merken, was das eigentlich für eine Wahnsinnszeit war und was das, ja, dass da die Wiege der Moderne und alles, was wir heute feiern und woran wir uns erfreuen, da schon mal da war.
Ja, Achim, wie bist du denn zum ersten Mal überhaupt auf die ganze Welt von Gerion Rath und den Roman von Volker Kutscher aufmerksam geworden?
Das war ein Anruf von Tom. Tom hatte mit der Firma X-Filme den Film Was nützt die Liebe in Gedanken produziert, den Henk und ich zusammengeschrieben haben. Und X-Filme hatte die Rechte erworben an dem Roman und wollte daraus eine Serie machen. Und Tom wollte das auch und hat mich angerufen und gefragt, wollt ihr da nicht dabei sein?
Ja, und, also gleich dich und Henk
zusammen. Henk und mich, ja, weil er uns auch von dieser Arbeit kannte. Ich meine, als Team kannte und weil er auch wusste, das kriegt er nicht alleine hin. Und dann hatte er, glaube ich, 60 Seiten des Romans gelesen und dann habe ich habe gerade irgendwas anderes gedreht, habe ich gesagt, ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Und es war mir erstmal nur klar, dass es 20er Jahre und dann habe ich angefangen, die Romane zu lesen. Und was ja wirklich toll dabei ist, ist, dass sie einen so mitnehmen, dass der Volker Kutscher es geschafft hat, sozusagen mit den Helden auf die Straße zu treten und dann beschreibt er den Weg von, ich weiß nicht, was er da sieht oder was da passiert. Und das hat von Anfang an hat mich das fasziniert und uns alle. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir irgendwie auch in Bilder übersetzen.
Ja, das heißt, die Bilder sind gleich schon beim Lesen entstanden und im Kopf abgelaufen.
Das nicht, nee, ein anderer Film. Also sicher nicht. Mhm. Es gibt ja auch Unterschiede zwischen Babylon und den Romanen irgendwie, aber die Welt ist doch natürlich die gleiche. Und wenn wir es geschafft haben, auch so, ja, so ein authentisches Bild der Stadt zu vermitteln, wie das die Romane geschafft haben, dann bin ich froh.
Wie geht denn so dieser Entstehungsprozess vor sich? Schließt ihr euch ein in einem Kloster, in einem Writers Room, sagt man ja, und dann sitzt ihr ein halbes Jahr und tüftelt an den Geschichten, an den Handlungssträngen?
Also das ist jetzt ja fast schon 10 Jahre her, ne?
Ja, naja, gut, ihr macht es ja immer wieder.
Ne? Ja, gut, aber irgendwie das erste war schon das in dem Sinne das wichtigste Mal. Da haben wir uns tatsächlich eingesperrt quasi ein paar Monate und haben versucht zu überlegen, was kann diese Unternehmung sein, haben eigentlich so ein Claim abgesteckt, haben gesagt, okay, wir hangeln uns von 29 bis irgendwann 33, einfach auch, weil 29 so, war ein historisch bedeutsames Jahr mit dem Blutmai und war ja auch, glaube ich, der erste Roman, der da spielte. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, was ist eigentlich, was mögen wir an Serien, wie stellen wir uns das überhaupt vor, so eine Serie? Wie müssen unsere Figuren sein? Was wollen wir da drinnen haben für Figuren? Und dann war auch klar, okay, wir müssen irgendwie die Figuren aus dem Roman auch erweitern dürfen. Da war Volker Kutscher sehr großzügig, muss ich sagen. Wir konnten aus der Studentin Charlotte die Arbeitertochter machen, aus dem Wedding. Naja, und wir hatten von Anfang an eigentlich so eine völlig größenwahnsinnige Idee, dass wir sagen, wir wollen diese gesamte Stadt mit allen Milieus, mit allen Orten, die so bedeutsam für die Zeit waren, einfach betreten. Und wir wollen so tun, als ob wir keine Limitationen haben und so haben wir auch immer versucht, jede Staffel dann notfalls eine andere Welt zu betreten, also die Filmwelt in der dritten Staffel oder die Presse in der vierten. Und
jetzt sind wir in der Gangsterwelt, okay,
ja, in der Gangsterwelt
bei den Ringvereinen.
Gut, da waren wir auch schon ein bisschen die Gangsterwelt, aber ja, und den Sport, den Sportpalast und
ja, Boxkampf.
Boxen und so weiter ist jetzt, das war ja ein Wahnsinnsvergnügen und eine irre Attraktion in den 20er Jahren, ne? Boxen. Mhm.
Kannst du Unterschiede so benennen in eurem Zugang? Also ich hatte ja leider, was heißt leider, ich hatte mit Tom Tykwer das Glück zu drehen, du
mit Henk,
aber dich haben wir noch nicht erlebt. Ist es so, weil ihr dreht ja nicht Episode für Episode, sondern ihr nehmt euch die...
Wir schreiben das zusammen und wir suchen das auch zusammen sozusagen beim Schreiben. Also wir schreiben auch viel, was dann vielleicht wieder wegfällt, beziehungsweise folgen auch den Pfaden jedes einzelnen Autoren in dem Fall. Wir hatten jetzt für die vierte Staffel noch zwei Autoren dabei und dann trennen wir uns fürs Drehen und beim Schnitt kommt wieder alles zusammen und das Drehen wird eigentlich immer so wahnsinnig wichtig genommen, ist es auch in vielen, aber wenn man dann bedenkt, wie viel Arbeit und wie lange man am Drehbuch sitzt und wie lange man dann auch das zusammenwebt, wieder was Ähnliches wie das Schreiben im Übrigen, also wenn man zusammenschreibt, der Schnitt, dann ist das Drehen ja auch irgendwie nur ein kurzer Teil. Also irgendwie 100 Tage von 500, die dann für so eine Staffel...
Also weniger als ein Viertel.
Ja, oder ein Drittel. Irgendwie ist es ein Drittel wahrscheinlich, ja. Okay. Also, ja. Rein.
Ja, wir haben auch gehört, dass es bei dir am Dreh am lustigsten sein soll.
Ja, das stimmt.
Ist es so?
Ja, ich glaube ja.
Ich glaube, das hat Liv sogar mal gesagt. Irgendwie.
Ja, da steht sie an der Bar.
Ja, also sie guckt
mich nie an.
sie sagt weder ja noch nein.
Tom ist auf jeden Fall so absolut perfektionistisch. Also da habe ich jede Szene 50 Mal gedreht, mehr oder weniger.
Nee, die Zeit hat er gar nicht.
Na gut.
Also das kann...
Aber... Nein, so sehr, ich sag mal, sehr fokussiert. Gut, wir haben auch gelacht, aber bei dir scheint es fast so.
Nein, also ich meine, es ist ja auch Lebenszeit, die da verstreicht und ich versuche immer eigentlich so eine Atmosphäre am Set zu kreieren, wo ich offen bleibe für Einflüsse von außen, also für den Moment und für Ideen und sei sie von wem auch immer. Wer eine gute Idee hat, darf sie sagen und mir sagen. Und wenn sie im Film ist, dann werde eh am Ende ich dafür gefeiert. Ja, insofern, nein, es bringt ja auch nichts, schlecht drauf zu sein, wenn man sowas machen darf. Ja.
Was ist, wenn du sagst, ihr habt mit Volker Kutscher, er hat euch sehr großzügig, hat euch die Freiheiten gelassen, tauscht ihr euch jetzt noch aus oder ist das gewissermaßen dann erledigt gewesen nach der ersten Staffel?
Nein, überhaupt nicht. Also Volker liest dann, wenn wir fertig sind, die Drehbücher und hat dann immer wieder was gesagt auch und auch noch wertvolle Hinweise gegeben und so weiter. Ja, der ist schon noch dabei und klar, den nervt es auch wahrscheinlich, wenn er immer gefragt wird von jedem zweiten Journalisten, das ist ja ganz anders als in Ihren Büchern. Wie finden Sie das oder sowas? Ja. Aber mal,
ich werde es doch bei meinen Touren immer wieder gefragt. Es kommen immer wieder zu den Touren, kommen Leute, die eher von den Büchern kommen, also weniger, und die mir dann auch immer das reindrücken. Aber das ist aber da und da anders.
Also, ja, klar.
Freudig darüber. Es sind zwei verschiedene Welten irgendwie. Und ich habe also nach dem Sehen habe ich wieder Lust gehabt zu lesen, nach dem Lesen wieder Lust gehabt zu sehen. Insofern ist das einfach eine wunderbare Ergänzung. Ja, jetzt kommen wir zur Staffel 4. Goldstein. Wahnsinnig viele Handlungsstränge wieder, die sich verknüpfen. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll.
Aber ist es nicht eigentlich prinzipiell einfacher geworden? Also am Anfang, wenn ich mir die ersten Staffeln angucke, denke ich mir, meine Güte, da muss man schon sehr genau zugucken, oder? Also um da alles zu verstehen, das ist doch jetzt einfacher. Man kennt die Leute.
Man kennt das, man kennt das Personal. Aber
und es kommen nicht so viel dazu, ja, aber...
Aber sehr viele Themen, historische Themen, die da drin sind. Also das ist ja für mich immer so als Historiker das Spannende, dass du dann immer wieder eben, ich sag mal, auch etwas lernst über die Geschichte.
Wir springen nach vorne, ne? Wir springen zum ersten Mal von 1929, wo wir ja lange waren, also 28 Folgen insgesamt bis zum, nach dem Börsencrash irgendwann in Staffel 3. Springen wir jetzt in den Neujahr 3031 an die Zeitenwende da. Und die Republik ist eigentlich schon futsch. Als Historiker weißt du das, es gab schon quasi, das waren schon die Präsidialkabinette unter Brüning und der Herrenklub, den wir auch schon kennengelernt haben, hat sich quasi durchgesetzt, der preußische Herrenklub, den gab es ja, und hat Brüning installiert und es ist zum ersten Mal der Nationalsozialismus ein richtiges Thema, auch in Babylon. Ja. Wir sehen die SA auf der Straße, wir sehen, was die anrichten. Und ja, ich glaube, wir haben versucht, auch da nochmal eine Geschichte zu erzählen, die man nicht so kannte, ja, also die man jetzt Der Henk sagt immer, die Nazis sind ja immer die anderen und das versuchen wir zu vermeiden, dass wir nicht so eine, da wird es ja sofort langweilig, wenn es immer nur die bösen Schläger sind oder sowas. Also haben wir mal, sind wir auf etwas gestoßen oder das hatte ich auch nicht mehr so im Kopf, das ist der sogenannte Stennis-Putsch, Nazis gegen Hitler. Ja, also Walter Stennis, den wir ja schon in der dritten Staffel kennengelernt haben, gespielt von Hanno Kofler. Der Berliner SA-Führer putscht gegen die Münchner Clique, wie er es nennt. Also Hitler und Konsorten. Und dieser Putsch scheitert. Aber natürlich sind unsere Helden, also vor allen Dingen in dem Fall Gerion, ist da mittendrin. Ja. Ich darf jetzt gar nicht erzählen, sonst sehe ich schon den Anlauf.
Wer hat denn die Staffel 4 schon gesehen, kurz mal in die Runde?
Ja, gut. Ja, doch ja. Schon ein paar.
Gut, ich meine, es wird in dem Trailer wird ja schon so, werden ja schon so ein paar Fährten gelegt irgendwie, wenn man da Gerion in einer SA-Uniform sieht. Aber da muss ich auch sagen, das war für mich einer der überraschendsten Momente. Ich hatte den Stennis-Putsch auch überhaupt nicht auf dem Radar. Und dann wirklich diesen Konflikt mit den Leuten in München. Ne?
Na, der war 31 war der da. Und ja, es waren ja verschiedene Strömungen immer bei den Nationalsozialisten. Da gab es einen sozialistischeren Teil und einen nationaleren und einen rein völkischen und einen, ich weiß nicht was, Teil. Und in Berlin war die SA oder überhaupt in 30/31 war die SA noch, war die sehr präsent und sehr, war das quasi der sichtbare Arm dieser Partei. Und sie sind schlägernd und marodierend durch die Straßen gezogen und haben sich vor allem mit den Kommunisten natürlich die Straßenschlachten geliefert, bis dann 33 quasi. Ja.
Beziehungsweise dann kam ja im Jahr 1931 nun das erste Mal wirklich Gewalt auf der Straße gegen Juden, die ersten antisemitischen Krawalle.
Das sind Pogrome gewesen, Pogrome, richtig. Ja. Also die nannten die nur so Krawall. Der sogenannte Kudamm-Krawall am jüdischen Neujahrsfest, den haben wir nach vorne verlegt, wenn man so will. Das war jetzt gerade
Zeitlich nach vorne, ja.
Da fuhren die oder marschierten die in SA-Uniform am Kudamm auf und schlugen alles kurz und klein, was irgendwie jüdische Besitzer haben konnte, wie das Café Reimann oder Juweliere bestimmte. Und wer jüdisch aussah, nach deren Diktion zumindest, oder dem Verdacht nahe kam, wurde brutal vermöbelt. Also das war eine ziemlich üble Nummer und die Polizei hat ewig nicht eingegriffen. Ja. Das ging mindestens eine halbe Stunde, während der Stennis im offenen Auto da hin und her fuhr. Da hatte ich die Ehre, das nachzustellen. Das war natürlich irgendwie kein Vergnügen bei der Staffel. Ja.
Ja, ganz kurz, wir kommen später noch auf die Drehorte, aber das würde ich da gern schon mal dann mal nachschieben, weil das war ja einer der kuriosesten Entscheidungen, glaube ich.
Ja, aber gut, oder?
Dürfen das schon sagen?
Du kannst.
Ja. Also am Kudamm zu drehen, Krawalle, Pogrome zu drehen, ist etwas schwierig, wenn du in jedem zweiten Laden irgendwie Gucci, Versace und Chanel hast. Aber es gibt ja einen anderen Boulevard, der...
Genau, es gibt den Ost-Berliner Boulevard, die ehemalige Stalinallee, ja, Karl-Marx-Allee. Und dort haben wir es gedreht, auf einem 400-Meter-Abschnitt oder sowas. Und das war toll, weil wir ja vieles auch im Studio drehen, also von den Außenaufnahmen. Wir haben in Babelsberg so ein sehr großes Studio gebaut. Und irgendwie, das ist toll, aber es ist auch immer begrenzt. Also wir kennen es jetzt auch schon, ne? Und trotz der digitalen Erweiterung und so weiter. Und dort hatten wir einfach wirklich mal physisch ein paar hundert Meter Studio oder Drehort, ja, mit Bäumen, da gibt es ja Bäume, was wir im Studio nie haben. Und es war schon ziemlich beeindruckend, als ich da hinkomme. Ich glaube, so ein langes Set oder so ein großes Set hatte keiner von uns je.
Ich habe mit Uli Hanisch im Szenenbilder gesprochen, der hatte auch so leuchtende Augen, so was Großes hat der noch nicht gebaut.
Und das war in Corona-Zeiten und so weiter. Und und dann drehen wir ausgerechnet auf diesem wunderschönen Set, ja, lauter solche grauseligen Szenen, ja, wo Nazis irgendwelche Leute zusammenschlagen. Das war natürlich schrecklich, aber
Für die Berliner war das irgendwie natürlich ein Geschenk, weil ihr habt tagsüber, konntet ihr das wahrscheinlich nicht absperren, weil da ja Leute gewohnt haben, die da rein mussten. Insofern sind viele da vorbeigelaufen, haben Fotos gemacht und das waren erstes Mal wirklich mittendrin in so einem Set.
Ja, und das Bizarre war ja dadurch, dass das auch noch während des strengsten Lockdowns war, waren die Leute eigentlich total glücklich, die da mitgemacht haben. Ja, also da kam so ein SA-Mann in Uniform und sagte, es war so schön. Und ich sagte, oh Gott, ja, ja und nein. Aber dem ging es natürlich eigentlich nur darum, dass er wieder mal mit Leuten zusammen war. Wir hatten auch in der Zeit dann das Café Schwanecke gedreht, irgendwie kurz darauf, so mit 80 Komparsen im ehemaligen Café Einstein im Stammhaus. Ja. Und das war, natürlich war das in dieser Zeit irgendwie, das hat man ja schon vergessen, war das vollkommen, ja, das war was ganz Besonderes, also da, ja. das spielen zu dürfen, ja.
Ja, das
die Normalität spielen zu dürfen.
Ja.
Und die Leute vergessen es dann auch. Die sitzen in ihren, die Komparsen sind ja so wahnsinnig toll angezogen auch. Die sind auch so ausgesucht und frisiert und ich weiß nicht was. Und die sitzen da und bestellen ihren Kaffee und die kriegen den dann auch und dann bestellen sie noch ein Butterbrot und rauchen und lesen die Zeitungen, die echt sind und lesen die gedruckten Zeitungskarten und die Bestellkarten und zünden sich mit den richtigen Streichhölzern das an und leben dann einfach auch die 20er in dem Moment, ja.
Ja, ja, ja. Ja, das war bei meinen, ich war bei dem Boxkampf dabei, fünf Tage, das war natürlich auch großartig, weil es war nur ein, also für die, die es noch nicht wissen, das wird geboxt in Staffel 4.
Ruckeli Trollmann haben wir versucht, ein kleines Denkmal zu setzen.
Ja, sagst du kurz noch was zu Ruckeli? Ja.
Ruckeli Trollmann war ein Sinto-Boxer, der deutscher Meister war im Mittelgewicht glaube ich, oder sowas. Ja. Und dessen Meistertitel dann aberkannt wurde von den Nazis später. Jetzt hat er ihn wieder, Gott sei Dank historisch. Und der bei einem Kampf in Berlin so massiv gestört worden ist von so einer Horde Nazis, die ihn quasi als Zigeunerboxer, so hat man das genannt, da verunglimpft haben. Ich meine, der kam aus Hannover und so weiter, war hier in Deutschland geboren und so. Hatte halt Sinto. Ich habe die Familie auch kennengelernt und der hat sich dann während des Kampfes mit der Kreide quasi, hat er mit Kreide sich ein, hat er sich sozusagen weiß eingefärbt, um die zu verhöhnen. Und das Berliner Publikum ist voll auf seine Seite geschlagen dann, Gott sei Dank. Ich meine, es hat ihm nicht geholfen, er hat dann später im Krieg in der Wehrmacht gekämpft in Russland, ist dann verletzt worden, in Deutschland im Krankenhaus, also wenn ich das jetzt noch richtig zusammenkriege, aber ist dann ins KZ gekommen als verwundeter Soldat und dort so lange gequält worden, bis er ist einfach von irgendwelchen KZ-Wächtern, die ihm immer gesagt haben, du bist doch deutscher Meister, komm, kämpf mit mir, so lange, bis er tot war, haben sie ihn einfach erschlagen. Also das ist, naja, also das, dem müsste man eigentlich hier auch mal ein Denkmal setzen.
Gut, aber das habt ihr durch die Serie schon ein Stück weit getan, immerhin.
Ja, und das ist ja auch spannend, finde ich, diese Mischung aus den fiktiven Figuren, also noch die drei hier zum Beispiel, dann den wirklich historisch verbürgten Personen wie Ruckeli Trollmann und dann den, ich weiß nicht, wie man sie nennen kann, Twitter-Figuren, ne, die so wissen sich orientieren an historischen Persönlichkeiten, aber die dann so ein
eigenes. Manche haben ja einfach den Namen, den, also weiß ich, der ehemalige Polizeipräsident Zörgiebel oder sowas, den gab es ja und der war ja, oder ich meine, der Außenminister, der stirbt in Staffel 3, Stresemann,
ja.
Oder eben Hans Litten, der Anwalt, der einzige Anwalt, der Hitler mal vor Gericht gebracht hat und ihn so dermaßen hat auflaufen lassen, dass der blutige Rache auch an ihm genommen hat später. Aber da kommen wir noch zu.
Ja. Es gab ja auch den Erzählungsstrang mit der weißen Hand in der vierten Staffel jetzt. Das war so eine Gruppe von etwas nobleren. Die haben sich in so einem Gerichtssaal getroffen und da Selbstjustiz geübt. Gab es das auch oder habt ihr dafür auch ein Vorbild gefunden? Oder wo kam diese
Idee? Ich glaube, das kam von Kutscher doch.
Das war ein aber ob das, ob der, also weißt du, ob das irgendwie einen realen Hintergrund hat?
Es wirkt so, ne?
Naja.
Frustrierte Staatsbeamte, die das Recht zu lasch finden und in die Hand nehmen. Kommt einem doch irgendwie bekannt vor, ja?
Aber du kennst keinen konkreten historischen Hintergrund dazu. Müsste man vielleicht nochmal recherchieren. Oder Volker fragen.
Ja, historischen Hintergrund auf jeden Fall die Ringvereine. Das ist auch das, was man im Trailer hört. Bandenkrieg bricht aus in Berlin. Brutale Morde in Kreuzberg. Berlin im Blutrausch. Also das habt ihr schon, das finde ich schön, dass ja diese Ringvereine, wo man da erstmal, vielleicht sagst du mal was zu den Ringvereinen, weil ich glaube, es ist auch nicht allen klar, was Ringvereine überhaupt sind.
Also nach dem Ersten Weltkrieg haben die sich gebildet als Vereinigung, ja tatsächlich als Veteranenvereinigungen, und es waren auch Sportvereine eigentlich. Im Grunde waren sie aber dann sehr bald auch Deckmantel der organisierten Kriminalität und die kamen zu immer größerer Blüte. Es waren halt dann einfach Clanfamilien oder Mafia, nee, eben keine Familien, sondern Vereine, ja, immer treu. Berolina, ich weiß nicht, manchen begegnet man immer noch in der Stadt, manchen Namen. Und die hatten sich statt auf untereinander aufgeteilt und die hatten sogar einen Pressesprecher, die Ringvereine zum Teil, ja, in den 30er Jahren. Und das lassen wir ziemlich eskalieren. Wir haben ja auch mit dem Armenier quasi ja einen gefürchteten wie soll man sagen?
Ja, der ist aber schon fast so Gangsterboss. Die Ringvereine bestehen ja viele aus Ex-Häftlingen, wo dann ja auch die Familien aufeinander aufpassen oder die Witwen oder die Frauen von den Häftlingen dann von den Ringvereinen auch unterstützt werden und so. Das war eine ganze Organisation.
Ja, aber genauso wie die SA auch eine karitative Seite hatte, würde man ja heute weniger von irgendwie einer familiären, netten Organisation sprechen. Ja. So würde ich sagen, sind die Ringvereine ja doch auch OK gewesen, oder? Nee, OK.
Nee? Sie will es vielleicht ein bisschen verteidigen, weil sie ist ja selbst gewissermaßen indirekt dort, findet sie sich wieder. Es gibt ja eine Verwandte, könnte man sagen, die Eisen-Else. Ah. Ja, also von Else Edelstein. Ich weiß nicht, ob euch wer euch da inspiriert hat, aber das hat, da musste ich echt lachen, als ich dann plötzlich Eisen-Else auftaucht.
Es klappt wieder.
Ja. Das ist sie.
Ja, das ist sie. Ja, es gibt so eine schöne Rezension in der FAZ, da steht, der Untertitel der Serie könnte auch heißen Liebe in Zeiten des Hasses. Das ist also ein Buch von Florian Illies. Gibt es auch wieder viel Liebe in Staffel 4?
Ja, es gibt ja ein Paar, was wir schon länger verfolgen, ob sie denn mal eins werden. Und es gab ja auch schon mal einen Kuss in der dritten Staffel. Wenn ihr euch erinnert, die eine steht da an der Bar jetzt hier bei Madame und der andere steht in der Tür. Irgendwie kommt er nicht näher, ich weiß nicht. Er steht, du hast ein bisschen festgefroren da. Das ist ein Grundproblem der Serie. Ja, da gibt es Entwicklungen, sagen wir mal so. Das kann ich schon sagen, ja. Und es gibt auch eine Geschichte um die Schwester von Charlotte, Toni. Und es gibt, grundsätzlich versuchen wir ja, unsere Geschichten auch immer mit Protagonisten, und wir haben ja jetzt inzwischen doch eine ganze Menge Figuren, denen man gerne folgt irgendwie, also die dann auch mit denen in diese Milieus zu gehen, von denen wir vorhin gesprochen haben, oder also sie irgendwie in die Geschichten mit anzubinden, ja. Manchmal muss man da ein bisschen drücken, aber ja, irgendwie klappt es meistens.
Wer ist denn neu dazugekommen jetzt für die vierte Staffel?
Naja, die titelgebende Figur des Romans Goldstein, ein jüdisch-amerikanischer Gangster, der zu Besuch in Berlin ist, deutsch-Berliner Wurzeln hat, die aber schon lange gekappt hat. Und mit ihm betreten wir zum ersten Mal das echte, das Berliner Städel, das Scheunenviertel, das ja, orthodox-jüdische, osteuropäisch-jüdische Berlin, was man aus Berlin Alexanderplatz kennt oder sowas. Wir haben ja viele Figuren, die wir kennen, die jüdische Deutsche waren, aber in erster Linie Deutsche, also der Bender zum Beispiel, der Vizepolizeipräsident, fiktive Figur von Matthias Brandt gespielt, oder Herr Weintraub, der aus der dritten Staffel, der Gangster, der die zweite Hand vom Armenier, oder Esther hier hinter mir, Merit Beckers Figur, Esther Korder. Und jetzt gehen wir zum ersten Mal, betreten wir die Welt, wo Jiddisch gesprochen wird und sind dort zu Gast. Und das ist irgendwie toll, das ist sehr berührend, weil du natürlich irgendwie weißt, dass diese Welt untergehen wird, wie man übrigens ja bei den ganzen 20er Jahren immer denkt, das wird nicht bleiben. wir versuchen es ja aber trotzdem offen zu erzählen, dass man das eben nie vergisst irgendwie und auch denkt, nee, das kann jetzt nicht sein, das wird doch gut ausgehen, muss doch gut ausgehen.
Da vielleicht nochmal ganz kurz nachgefragt, wir hatten uns da auch schon mal drüber unterhalten, manchmal habt ihr bestimmte Ereignisse vorgezogen oder nachgezogen, so ein bisschen auch vielleicht verändert, wie steht ihr dazu? Also das ist so natürlich eine Frage als Historiker.
Also wir haben gemerkt, wir müssen, wenn wir bestimmte, wenn wir keine Lektionen erteilen wollen, müssen wir irgendwie, können wir auch so Szenen, die bedeutsam waren, müssen wir unsere Figuren daran teilhaben lassen. Also haben wir den Börsencrash 1929 mit einer Figur erlebt, einem Gewinner und einem Verlierer, dem Nüssen als Gewinner und dem Böhm, Kommissar Böhm, dem Stinkstiefel als Verlierer. Oder zum Beispiel haben wir den Tod von Gustav Stresemann einfach mal inszeniert und haben ihm einen Zeugen dazugestellt, der ihn da sterben lässt, wenn man so will, mit der Figur von Wendt, der Benno Fürmann-Figur. Das ist natürlich nicht so gewesen. Der starb im Badezimmer an eben jenen 3. Oktober, aber das hätte man so nicht zeigen können. Also haben wir gesagt, er steht dann, wenn man so will, der Wendt steht dann vielleicht sinnbildlich oder sinnbildhaft für das Verhungern der deutschen nationalen Kräfte, die dann diesen Außenminister haben quasi verhungern lassen, wenn man so will, oder sterben haben lassen. So. Mhm. Es ist so eine gewisse Plausibilität muss dabei sein in diesen Szenen. Und dann kann man eben auch diesen sogenannten Kudamm-Krawall vom Juni auf den Januar vorziehen, finde ich. Mhm. Wir können immer nur so durch die Kriminalfälle so eine bestimmte Zeit abdecken. Man kann beim Krimi jetzt nicht 6 Monate erzählen, ja, weil dann denkt man ja, was haben die denn dazwischen gemacht? Der Fall muss doch weitergehen. Ja, jetzt fragen wir mal den und so weiter. Also den gibt es ja auch, den Krimi, ne? Auch wenn er vielleicht mal gar nicht so im Vordergrund steht, aber das muss flott gehen. Der Fall muss irgendwie in ein paar Tagen in ein paar erzählten Tagen gelöst sein. Das geht nicht über Monate.
Ja. Musik ist ja auch ein wichtiges Thema. Musik, die 4. Staffel ist auf jeden Fall sehr viel Musik dabei. Und ich hatte vorhin gefragt, so neue Darsteller, im Grunde genommen könnte man ja auch ihn erwähnen hier. Ja, Max Rabe.
Ja, Emil Engels
Wichtig.
Im Film. Ja. Aber Max Rabe, ja, auf den hatten wir natürlich schon lange geschielt. Es lag allerdings auch immer so nahe, dass wir mal gesagt haben am Anfang, komm, wir versuchen es mal, wir gehen mal noch nicht. Aber natürlich hatten wir auch eine heimliche Sehnsucht nach ihm, der verkörpert diese Zeit und diesen Geist so wie kein anderer. Und ja, jetzt haben wir endlich zusammengefunden und da bin ich ehrlich gesagt sehr froh, dass und wir haben, glaube ich, eben auch, ich glaube, der Song hat wirklich, wie soll man sagen, den haben wir auch, wir sagen, es ist der Hit der Stunde und der wird dann, glaube ich, schon auch gut gefeatured. Verschiedentlich.
In der Version, darf ihn singen. Und dann.
Genau, ja. Das war wirklich toll. Max ist ja ein Traditionalist in der Musik eigentlich, der 20er. Also er folgt ja dieser, der hat sein Palastorchester, er hat diese Persona da auf der Bühne, dann im Frack immer vollkommen. Und wir haben ja irgendwie auch bei der Musik immer so einen Brückenschlag in die heutige Zeit gemacht, ja, was vielleicht manche auch, sagen wir mal, Puristen vielleicht gestört hat, aber irgendwie geht es inzwischen alles zusammen, so glaube ich, ja, da bin ich sehr happy.
Ich würde mal sagen, vielleicht gibt es ja auch im Publikum Fragen, die ihr an Achim stellen wollt, denn ein paar Minuten kannst du noch hier sein, dann musst du mit dem Fahrrad schnell losfahren zu deinem nächsten Termin. Also gibt es jemanden, der vielleicht Achim etwas fragen möchte?
Hallo, ich bin Anja. Ich wollte wissen, wenn die Drehbücher fertig sind, wie wird entschieden, wer welche Szenen dreht? Gibt es Lieblingsszenen, wo man sagt, ich will unbedingt genau das drehen?
Die gibt es, absolut. Leider ist es kein Wunschkonzert, denn dieser Drehplan, das sind etwa 100 Tage oder sowas, der wird strukturiert vor allen Dingen durch die Verfügbarkeiten der Schauspieler. Das bedeutet, unsere Assistenten, die diesen Drehplan machen, müssen versuchen, diese Wahnsinnscast mit all diesen wirklich tollen Schauspielern, die dann aber nur wenige Tage bei uns haben letztlich, irgendwie, dass die verfügbar sind. Ja. Die haben ja alle andere Filme und wollen dann nicht zwei Tage Babylon dazwischen drehen oder sind dann so, haben dann sogenannte Sperrdaten und so weiter. Das ist das eine. Dann gibt es natürlich auch so ein bisschen, jetzt haben wir in dem Fall im März angefangen, ich hatte da den Anfang gemacht, 2021, glaube ich, oder sowas, ja, die Dreharbeiten, das spielt im Winter, Januar, also musste viel außen gedreht werden, das heißt, die Szenen, die außen sind, mussten mehr oder weniger dort gedreht werden. Und natürlich kann man sich so ein bisschen was krallen manchmal und sagen, das will ich unbedingt haben, das habe ich auch gemacht, ich sage aber nicht was. Aber in der Regel ist es nicht so. Und wir, im Gegenteil, wir haben uns eigentlich auch immer, das war eigentlich ganz lustig, weil manchmal sind Szenen, die einem von uns wahnsinnig wichtig waren und die eigentlich prädestiniert beim Drehbuchschreiben schon immer für den einen Menschen gedacht waren und die dann bei einem anderen landen. Und dann steht man da und sagt sich, oh, wow, wie hätte denn der Hank das jetzt haben wollen? Und der ruft mich dann auch noch am Tag vorher an und sagt, hör mal, denk mal aber da und dann mach das so. Und dann ich sage, ja, ich versuch's ja, aber weiß zum Beispiel, dass ja, das waren zum Beispiel in der ersten Staffel die Hypnose-Szenen, die waren Hanks absolutes Steckenpferd, landeten dann bei mir, ja. Okay, aber das ist, manchmal denkt man auch, okay, wie hätte er es gemacht, wie hätte Tom's gemacht und jetzt bin ich nicht der absolute Action-Regisseur, hatte aber auch schon Szenen dabei, die halt dann da liegen, wo man sagt, okay, jetzt muss ich es mal so machen, dass die anderen die Ohren anlegen und sagen, wow, das hätte ich nie gedacht, dass er das so hinkriegt und im Grunde genommen, ja, ist es so ein bisschen so eine Lotterie, ja. Mit einem leichten Wunschmoment ab und zu. Aber das, ja, da wird auch so ein bisschen gekämpft, ja, untereinander.
Bei Schauspielern, die gehen ja so voll in ihre Rolle rein. Also die werden ja zu der Person, die sie da verkörpern. Wie ist das als Regisseur? Also du bist ja ein bisschen getrennt davon, aber bist du dann in dem Moment auch so komplett in der Szene, also emotional auch?
In der Szene beim Drehen bin ich komplett dabei. Ich bin sozusagen, ich spiele die mit auf so eine ganz doofe Art hinter meinem Stühlchen irgendwie so im Ding. Aber ich habe immer das Gefühl, es gibt so eine, ich versuche eigentlich durch meine, indem ich in eine Szene reingehe, gebe ich schon mal in der gesamten Team so eine Stimmung vor. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, jetzt müssen Tränchen fließen oder sowas, es kommt gleich eine schwierige Szene irgendwie für eine Schauspielerin oder Schauspieler, dann werde ich natürlich, bin ich vorher schon super still und so, dann gehe ich da und ich spiele das auf eine Art fast mit. So, ich habe die Waage, den ich habe irgendwie das Gefühl, das überträgt sich. Manchmal denkt man ja, also mein Sohn sagt dann so Sachen wie, ja, hör mal, du sitzt da, du sagst, bitte, dein Assistent, der macht alles vorher, der Bernd, der Kameramann dreht es, die Schauspieler spielen es und du sagst nachher, guckst dann zu der Continuity-Frau und sagst, war das okay? Oder, also machst doch da gar nichts, ja. Und das stimmt auch. Manchmal denkt man das auch wirklich, braucht es mich eigentlich überhaupt noch? Aber wenn man einmal auch nur ansatzweise nicht einen ganz tollen Tag ist oder auf 100 ist, dann merkt man, wie so ein Apparat, der so geschmiert läuft wie ein Mercedes-Benz von 1900, ich weiß nicht was, wie der völlig zerfällt und zerbröselt. Und das ist, dann denke ich wieder, okay, das ist, also ich glaube, deswegen bin ich da.
Noch eine Frage aus dem Publikum. Sollen wir die letzte Frage stellen?
Hast du noch eine Frage?
Achso, eine Frage habe ich tatsächlich noch, ja. die ich mich immer, auch mal bei meinen Touren, beschäftigt mich das, weil wir sind dann irgendwann am Rosa, in der Klosterstraße, in der U-Bahn, wo eine wunderbare Dekoration ist, die ist schön gestaltet, babylonische Palmen sind dort. Und da ist für mich immer die Frage, wieso Babylon Berlin, also wie seid ihr auf den Namen gekommen? Hattet ihr da lange überlegt, ob es jetzt die Rote Burg heißt oder die Gideon-Rath-Saga und dann?
Also, wir wussten nicht, wie es heißen soll. Wir wussten nur, dass, ja, ich weiß gar nicht, es hieß mal, ganz am Anfang hatten wir mal also die verschiedensten, beklopptesten Namen und irgendwie sagte Tom immer, ja, man müsste irgendwie, die Guten haben doch eigentlich immer so eine Alliteration, also Madman oder irgendwie sowas, ja. Und dann habe ich gesagt, naja, Babylon Berlin halt. Und beide, Filmke, die gibt's schon, den Film. Und es gibt doch das Kino und so weiter. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, dann halt nicht. Aber es ist trotzdem gut, ja. Und dann, ja, den gibt's schon. Es gab tatsächlich einen Film, der genau auch so hieß. Und dann haben wir uns trotzdem entschieden, ich glaube, der ist auch mit so einer Kamera gedreht worden, weißt du, mit diesen alten Kameras etc. Jedenfalls, haben wir es aber irgendwie, passte das, dann kam Uli Hanisch, der Szenenbildner und seine Leute mit diesem Logo schon sehr früh, was man ja jetzt hier auch sieht und das ist ja geradezu ikonografisch, also es musste dann Babylon Berlin sein, ja. Ich bin immer nur ein bisschen empfindlich, wenn Leute, naja, das Berlin Babylon, das habe ich schon gesehen. Ja. Babylon Berlin, bitte schön.
Babylon ja. Berlin, ja.
Denn wir erzählen ja nicht Berlin, sondern wir erzählen ja irgendwie auch ein fiktives Berlin, muss man ja auch wissen.
Also schön, das freut mich, dann kann ich jetzt immer sagen, du hast es
gewusst. Nein, oh Gott, nein, so meinte ich das nicht.
Nein, aber ich habe gedacht,
also sagen wir mal so, die anderen wären nie auf die Idee gekommen, weil sie immer gedacht hätten, naja, wieso, den gibt es ja schon. Ich bin nicht ganz so firm vielleicht in Filmgeschichte im.
Ich dachte eben, es wären wirklich so Marketinggründe. Es hätte jemand von den Produzenten gesagt, ja, beides ist in jedem Land gewissermaßen, kannst du in jeder Sprache, funktioniert ja, das.
Meine, wie man weiß, habe ich ja auch dann schon einen Film gemacht, der hieß, was nützt die lieben Gedanken, was für ein beknackter Titel eigentlich. Ne? Also einmal kann man ja einen griffigen auch machen. Also,
sehr gut, vielen Dank. Ja.
Ich finde beide Titel gut.
So,
aber ja, kann man denn, darf man denn eigentlich fragen, was passiert denn nach der vierten Staffel? Gibt es da schon Neuigkeiten?
Ja, wir wollen schon eine fünfte machen. Also, ja. Die ARD hat ja auch schon gesagt, dass ich es machen will. Und jetzt hoffe ich doch, dass die auch dazu stehen. Und weil der eine Partner Sky macht ja nicht mehr mit. Und wir haben noch eine vor und es geht tatsächlich irgendwie um das Jahr 33, um diese Zeit Januar bis März. Und das ist irgendwie, dann ist Babylon auch vorbei in Berlin und da wollen wir es eigentlich doch noch verhindern, was da kommt. Zumindest fiktiv.
Ja.
Gut.
Dann vielen Dank, dass du da warst und so ein bisschen hast in diese Welt von Babylon reinschnuppern lassen und gerade in diesen Räumlichkeiten ist es natürlich großartig.
Verrückt.
Ja, und wir hoffen, dass wir uns auch bald wiedersehen mal, ne? Vielleicht an dem einen oder anderen Set.
Ja, gut, okay, das dauert noch bis 24 oder so.
Ja.
Aber gerne, dann nächstes Mal müsst ihr ja dann wohl zu mir kommen.
Genau.
Ja. Also,
und dann
das müsst ihr jetzt versprechen.
Machen wir. Dann hätte ich auch gerne mal eine Sprechung.
Wenn es eine Lotterie ist, wird es schwierig, das jetzt zu versprechen.
Naja, ihr könnt es ja wählen. Okay, danke
dann,
euch.
Dann bedanken wir uns mit natürlich einem kleinen Lied. Ja, jetzt wird es ein bisschen zu persönlich bei Max Raabe. Insofern, vielen Dank. Ja, das war aus der Filmmusik und zwar der blaue Rotschild. da ja Achim so ein bisschen auf diese jüdische Welt eingegangen ist im Scheunenviertel. Und das kommt ihm immer so ein bisschen, wenn der Goldstein unterwegs ist. Und das finde ich auch ein sehr atmosphärisches Lied. Ich würde gerne wissen, hier mal, ich glaube, es gibt einige, die auch beteiligt waren, also die entweder irgendwas mitgemacht haben, mitgebaut haben oder sogar mitspielen durften. Vielleicht kurz mal in die Runde. Ja, du warst mit dabei, wir waren am Z zusammen. Lars, du warst, wie viele Tage warst du eigentlich involviert?
Seit 2021, oh Gott, nein,
Monate, gut. Ja, also.
Hast die Tage nicht gezählt.
Ja. Auch dabei am Kudamm bzw. Karl-Marx-Allee bei der Ausgestaltung. Genau. Noch jemand, der, genau, du warst, wo warst du dabei?
Oh.
Staffel 1, ja. Hast getanzt. Ja, das habe ich nicht machen können, weil ich nicht tanzen kann. Zum anderen hatte ich tatsächlich die Anfrage von Henk für die vierte Staffel, irgendeine Szene an der Bar im Mokka Efti, und ich war ausgerechnet da im Urlaub und ärgere mich natürlich fürchterlich, weil ich da auch eine Sprechrolle vielleicht gehabt bekommen hätte. Und ich ärgere mich ein bisschen, Else. Ich war ja schon bei Staffel 3 dabei, 5 Tage, durfte nichts sagen. Und dann, du nicht. Und dann kommst du in Staffel 4, hast, glaube ich, einen Drehtag und
redest. Eine Mini-Sprechrolle.
Weißt du deinen Satz noch?
Ja, nee, das weiß ich nicht mehr. Also es war eine Szene im Mokka Efti mit Esther Kasabian, ja, die ja das Mokka Efti betreibt und da gerade sozusagen ein Casting durchführt für Darsteller, die in diesem Kabarett der Namenlosen mitspielen sollen, was so ein bisschen auf Neudeutsch vielleicht, würde man heute sagen, so eine White Trash Show geworden ist. Und ich bin eine Reporterin, Luzi Grunewald, die Chefin vom Laden interviewt und sie eben fragt oder ihr sagt, ja, sie machen jetzt hier auch Programm für den Pöbel oder wie ist das? Weil es läuft einfach nicht mehr so gut finanziell. Ja. Und es kommt ein bisschen rüber wie eine Klatschreporterin, aber es ist eine Reporterin von der Tempo-Zeitung. Mhm. Und genau, und ich war da auch, wurde da auch sehr mit überrascht. Ich bekam einen Anruf oder eine E-Mail von Laura, das ist die Regieassistentin von Henk Handlüchten. Die meldete sich eines Tages und sagte, Else, wir haben hier irgendwie eine Rolle für dich. Und ich so, hast du Lust? Und ich so, ja, okay. Ja, und so kam das dann. Und es waren tatsächlich nur 3 Sätze oder 4. Und interessant war aber, wie man dann als quasi Schauspielerin drin, was für einen krassen Unterschied das macht, zu einfach nur Statist zu sein. Also ich hatte eine eigene Kabine direkt neben Ronald Zerfeld, hatte da Catering mit den ganzen Schauspielern, hatte mehrere Fittings und mir wurde auch von oben bis unten, also bis auf meine Unterhose, wurde ich komplett eingekleidet dort mit mehr oder weniger authentischer Kleidung, auch wenn man das zum größten Teil gar nicht gesehen hat am Ende. Aber da wurde schon sehr darauf geachtet. Und dann hatte ich vor Ort eine Person, die mir immer nur Wasser brachte während des Drehs, also, weil es wurde irgendwie 10-mal, 15, 20-mal die Szene gedreht. Und dann eine Person, die immer auf meine Make-up war, gar nicht so schlimm, weil sie auch eigentlich gar nicht so viel Make-up wollten. Sie wollten, dass die Gesichter natürlich aussehen, man wurde auch nicht abgepudert. Aber die Haare und der Hut war wichtig. Also es gab eine, die immer auf den Hut achtete. Und dann hatte ich so einen Notizblock in der Hand als Reporterin. Und das musste immer alles, also für die Continuity, also musste immer alles gleich aussehen. Da war eine, die dann darauf immer achtete. Und noch meine Handtasche und die Klamotten, dass das alles sitzt. Also ich hatte immer so 4 bis 5 Personen um mich rumspringen, obwohl ich nur 3 Sätze hatte. Und das fand ich schon irgendwie ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt.
Ja. Also hatte ich nicht und wir haben auch nicht das extra Catering bekommen, sondern
das normale Crew-Catering.
Genau. Ja. Und meinst du, die Luzi Grunewald, könnte man die noch weiter erzählen?
Ja, also es wurde angedeutet, dass sie möglicherweise auch wieder in der 5. Staffel
sie ist noch nicht gestorben.
Sie ist noch nicht tot, genau. Also weiß man nicht so genau. Hm. Ich wurde auf jeden Fall danach sehr gelobt. Also Henk kam dann zu mir und sagte, also das hast du schon öfter gemacht, ne? Und ich so, nee. Und dann meinte man, hat das gar nicht gemerkt.
Ja.
Na, mal sehen. Ja, und du? Erzähl mal von deinen Dreharbeiten.
Es war auf jeden Fall spannend. Also es war eben, das hatte ich vorhin schon ja gesagt, dieser Boxkampf gewesen. Mhm. Und,
wo war das?
Das war im Studio Babelsberg. Mhm. Und ja, eine beeindruckende Kulisse einfach auch. Und wir waren wirklich sehr, sehr viele dort. Und einmal, es gab was zu sehen. Das war natürlich spannend. Also mhm. es wurde eigentlich, klar, du hast die Wartezeiten immer, aber wenn man dann am Set war, war eigentlich immer irgendwie Action. Und es war wirklich beeindruckend, weil derjenige, der diesen Ruckeli Träumer gespielt hat, ist ein Schauspieler, kein Boxer, aber hat wirklich monatelang trainiert. Und es sah perfekt aus. Ich meine, die haben natürlich mhm. immer, ich versuche es mal zu demonstrieren, immer ganz knapp vorher angehalten, so bevor die Faust ins Gesicht geschlagen ist. Und es sah, manchmal haben sie auch ein bisschen getroffen, aber das habe ich wirklich bewundert, weil es waren jetzt keine Stunt-Leute in dem Sinne. Und wir haben halt immer unsere Position gewechselt. Ich weiß einfach nochmal, dass ich gerne neben Charlotte Ritter und Volker Georg Rath gesessen hätte. Da überlegt strategisch, wo könnten die denn sitzen? Man wusste das ja nicht genau. Wir durften uns frei hinsetzen und habe dann einen Punkt gefunden, da wird er sitzen. Und im letzten Moment habe ich mich umentschieden und bin woanders hingegangen. Und natürlich saß er genau da, wo ich am Anfang gesessen habe. Und insofern bin ich leider trotz 5 Drehtagen, also du hattest einen, ich hatte 5, bin ich irgendwo eine Sekunde lang, bin ich, wenn man auf Pause drückt, zu erkennen. Aber wir hatten eben viel Spaß. Ich war danach dann 5 Tagen völlig erledigt.
Und war das nicht auch so, dass das spielt ja im Winter und dass alle da in Wintermänteln ausgestattet waren und in Wirklichkeit war es Hochsommer draußen?
Es war der Sommer, waren es vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren?
Vor 2 Jahren, oder? Ja,
ich weiß nicht. Ich meine, es war so vor 3 Jahren. Und es war einer, vielleicht erinnert sich hier jemand an, der heißesten Sommer, die wir hatten. Also es war wirklich unfassbar heiß, im Juni sogar. Und wir mit diesen Winterklamotten am Set. Und es war wirklich, wirklich unfassbar, wie wir geschwitzt haben. Das sieht man erstaunlicherweise dann nicht bei dem fertigen Produkt. Und ich weiß noch genau, es gab eine Szene, wo einen Moment, wo wir neben dem Ronald Zehrfeld standen. Bist ja ein gewaltiger Mensch. Und er hatte so einen kleinen Ventilator, wie so ein Propeller.
Ja, er hatte den hier am Hals.
Am Hals, aber da auf dem Kopf gehabt und
auf
so.
Kopf
und
auch.
Bei uns und wurde halt schön von frischer Luft umweht. Mhm. Und wir haben ihn wohl so ein bisschen neidisch angeschaut. Mhm. Und dann hat er zu uns gesagt: Oh ja, morgen gibt es eine Eiswanne. Und eine Eiswanne, was ist das? Und haben wir dann auch vergessen irgendwie. Dann waren wir am nächsten Tag am Set. Und in der Mittagspause sind wir runtergegangen in unseren Aufenthaltsraum und da war so eine große Plastikbadewanne mit ganz viel Eis am Stiel drin, also Magnum oder sonstige Sachen. Das hat er eben ausgegeben für uns und war wirklich eine schöne Aktion. Ja. Aber ansonsten auch, wir haben auch draußen gedreht am Olympiastadion, im Sportforum und da haben sie natürlich mit Kunstschnee gearbeitet. Und das muss man mal angucken, wie das dann aussieht. Also wirklich im Hochsommer den Winter drehen und den Leuten nicht ansehen, dass sie gerade nicht an Kälte leiden, sondern vor Hitze fast wie am liebsten ins Olympia-Schwimmbecken springen würden.
Sag mal, und Arno, wenn du jetzt in der nächsten Staffel gefragt werden solltest, oder was wäre denn deine Traumrolle in Babylon Berlin? Dein Traumcharakter?
Ich glaube, das weißt du, oder?
Ich will, dass du es sagst.
Der persönliche Assistent von der neuen Chefkommissarin, die da hinten an der Bar steht. Also für Charlotte Ritter, der ich übrigens, das muss ich auch nochmal sagen, in Staffel 3 das Leben gerettet habe. Das hat sie wahrscheinlich schon vergessen, aber ich habe sie Staffel 3 aufgefangen mit 12 anderen Leuten, als sie von einem Podest oder von einer Galerie runterfällt. Ja, aber das Gute ist bei mir ja, ich bin noch nicht, es gibt ja manche.
Du bist noch nicht verbraucht.
Ich bin noch nicht verbraucht, weil ich war noch nicht zu sehen eigentlich. Also ich darf noch mal und darf nur was anderes auch machen. Insofern mal gucken, was die in Staffel 5 vorhaben. Ja, ein anderer Freund von uns hat ja auch mitgespielt.
Genau, wir haben hier nämlich noch einen O-Ton mitgebracht von Madame Le Pustre, der in der Rolle der Edwina Morell in der neuen Staffel auch wieder zu sehen ist. Er kam ja in der dritten schon vor. Hm. Und genau, das haben wir euch mal mitgebracht.
Ja, aber erstmal ganz kurz, vielleicht in der dritten leitet er im Grunde mal ein Bordell, wo dann Liv Lisa Fries einen wirklich extrem erniedrigenden Job hat. Und jetzt ist er ja in dem Etablissement, wo du als Journalistin im Grunde genommen fragst, was da passiert.
Ja, er ist der der Conferencier im Kabarett der Namenlosen. Das ist auch fast eigentlich ein Cameo-Auftritt.
Ja, das können wir gleich noch sagen, aber jetzt hier Lipustra.
Edwina Morel returns in the new season of Babylon Berlin and we will see a short scene based on the Cabaret des Namenlosen. But this time we will see Edwina as a host or the MC of the cabaret. And this incarnation of the cabaret is much more faithful to the 1926 version created by Eric Lewinsky. But the stage lighting was gorgeous, the experience was amazing, and the attention to detail was exquisite as always. I contributed a lot of my ideas to Henk Handlukten, and we kept some of the dialogue that I suggested. And to prepare, I rewatched the film Cabaret with Joel Grey in it, and I really wanted to bring his menacing energy to this role. I thought it really needed that kind of feeling to it. And also look out for other cabaret or Cabaret des Namenlosen cast members like Julieta Ladeau and Bridge Markland, as they both make cameos by themselves. And for the costume, we decided to keep the green theme from season three, and designer Pierre-Yves Guérin designed a bright green sequined suit, complete with a green top hat. I remember it was very hot on the day and I had three assistants. The theater was boiling hot and I was sewn into my costume as well. So that made it much more challenging. But I really enjoyed the overall experience. There was lots of laughter, lots of fun, and I'm really proud that the Cabaret des Namenlosen will be immortalized in this very special way in Babylon Berlin. So I hope you enjoy it.
Ja, und das Kabarett der Namenlosen, was Lipustra und ich zusammen produzieren, wo er auch der Conferencier entsprechend ist, das wird wieder aufgeführt, zum letzten Mal allerdings im Dezember, 8.9. glaube ich, auf kabarettdernamenlosen.de gibt es noch Tickets, allerdings tatsächlich nicht mehr viele. Also wir sind, glaube ich, schon zu 80-90% ausverkauft. Also wer dahin möchte, der beeile sich bitte.
Ja, Bohème Sauvage gibt es auch bald wieder.
Ja, am Samstag in Hamburg, das ist jetzt so kurzfristig wahrscheinlich, am 20. Oktober in Berlin im Ballhaus, ist leider auch schon ausverkauft. Und dann wieder am 25. November in Berlin im Heimathafen, 4. oder 5. November, oh Gott, in Köln im Wartesaal und natürlich dann die große Silvesterfeier.
Mhm. Und wir haben mit Goldschopf ja auch noch ein paar Sachen vor in den nächsten Wochen. Das war jetzt heute so das erste Mal, dass wir irgendwie vor Publikum sind. Und es gibt noch zwei weitere Termine.
Ja, und zwar am 7. Oktober, das ist im Flughafen Tempelhof aus Anlass des 100 Jahre Tempelhofer Flughafens. Da sind wir um 12.30 Uhr, glaube ich, dran im Hauptsaal, also in der großen Ehrenhalle. Das kostet auch keinen Eintritt, aber man muss sich wohl anmelden.
Und da wird das Thema passend zum Flughafen natürlich Fliegerei sein. Und wir machen da sozusagen ein Treffen zusammen auf einen anderen Podcast, auf den Tag genau. Die nehmen jeden Tag eine Zeitungsnachricht, die vor 100 Jahren eben erschienen ist, und berichten darüber, genau, auf den Tag genau. Und mit denen werden wir zusammen so ein bisschen eine gemeinsame Produktion machen. Und abends ist ja auch Party.
Abends ist dann Bohème Sauvage zu Gast im Flughafen Tempelhof.
Genau.
Ja.
Dann 24.10. in den Pop-Up-Räumen der Zentralen Landesbibliothek, also im Halleschen Tor, gibt es einen weiteren Live-Podcast.
Und da wird unser Thema sein Kaufrausch und Kaufhäuser in Berlin in den 20er Jahren.
Genau, und einer derjenigen, die da mit beitragen werden, ist Andreas Malig, der schon letzte Podcast-Folge bei den Hochstaplern dabei war. Andreas, was werdet ihr erzählen? Worüber werdet ihr erzählen?
Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir werden uns über die Shopping-Center der 20er Jahre in Berlin unterhalten. Berlin ist die Hauptstadt heute der Shopping-Center. Das war ähnlich auch in den 20er Jahren. Es gab über 70 Kauf- und Warenhäuser. Das größte Warenhaus der Welt mit 120.000 Quadratmetern am Leipziger Platz, das Wertheim. Heute steht dort die Mall of Berlin. Einige werden die bestimmt kennen. Die hat 70.000 Quadratmeter. Das heißt, Wertheim war fast doppelt so groß damals. Und es gibt unglaublich viele spannende und schöne Geschichten. Zum Beispiel wurde die U-Bahn verlegt extra wegen des Wertheims am Moritzplatz. Weiß heute keiner mehr, wenn man mal auf den U-Bahn-Fahrplan schaut, sieht man, die U-Bahn macht auf einmal einen Knick, wenn man damals den direkten Eingang auch haben wollte. KDW, heute eines der letzten Kauf- und Warenhäuser, die noch so betrieben werden. Also wirklich eine ganz, ganz spannende historische Betrachtung. Und vielleicht wollen ja die einen oder anderen uns besuchen kommen. Wir würden uns, glaube ich, sehr freuen darüber.
Ja, danke, Andreas.
Super.
Ja, ansonsten würde ich mal sagen, ihr könnt noch diese wunderbaren Räumlichkeiten ein bisschen genießen, die ja gestaltet sind nach verschiedenen Motiven von Babylon Berlin. Das ist ja so ein bisschen hier der Holländer, ne? Hinter uns das Mokka Efti, da dann diese Bar. Und es gibt ja verschiedene Sachen. Man hat so diese Gucklöcher hinten, wo man durchschauen kann, da wo es immer geklopft hat. Vielleicht kommt dann irgendwann nochmal jemand raus. Dann gibt es hier diese Jukebox, wo man verschiedene Songs und auch eben Tanzschritte aus...
Das sind auch Filmszenen.
Das sind Filmszenen, aber diese Tanzschritte eben zu Ein Tag wie Gold. Könnt ihr gewissermaßen jetzt nochmal schnell eine kleine Choreo lernen. Und ansonsten kurz zu den Figuren nochmal. Also ich werde natürlich was über Liv Lisa erzählen. 41 Kilo ist sie schwer, also diese Liv Lisa. Und tatsächlich hat, ich meine, es ist Wahnsinn, wie aufwendig sowas ist. Also 8 Monate wurde an ihr gearbeitet, 18 Künstler waren beteiligt. Und die Arbeitsstunden, 3600 Arbeitsstunden, um eben Liv so mit ihrem einzel eingestochenen Echthaar hinzubekommen. Und das Outfit ist aus einem Kleid in der Staffel 1. Ich meine, Georg Rath trägt das, was er immer trägt eigentlich. Und Esther, also Merit Becker, das ist auch ein Kleid, was sie bei dem Musikvideo im Grunde mein Tag wie Gold trägt. Und sie hat tatsächlich diese Geste im Grunde genommen selbst gemacht oder erfunden. Also hat sich so positioniert, wurde dann fotografiert. Und insofern, ja, ist sie, also das hat Achim Boris zum Beispiel gesagt, sie hat ihn sofort überzeugt. Und ja, insofern schaut noch ein bisschen, macht Fotos und holt euch einen Drink, stellt uns Fragen hier vorne. Und ich würde sagen, wir enden mit dem wir immer enden.
Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.